ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg interessieren uns in diesem Podcast ebenso militärpolitische Aspekte und wir behandeln auch angrenzende Themen, wenn wir mal nur den Zustand der Bundeswehr nehmen. Unser Experte für all diese Fragen ist der frühere NATO-General Erhard Bühler, auch heute aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Die heutige Folge ist eine, in der so ein angrenzendes Thema Schwerpunkt sein soll. Die Ausstattung der Bundeswehr, die Ausgaben für Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik. Hier darf man natürlich nicht nur an den Ist-Zustand denken und den beklagen, sondern muss auch darüber sinnieren, was nach den 100 Milliarden Sonderschulden kommt. Denn allein mit diesem Geld und dem, was bislang für den Verteidigungshaushalt in den nächsten Jahren vorgesehen ist, wird man die Bundeswehr nicht wieder vollumfänglich fit machen können. Das ist also ein Schwerpunktthema. Davor schauen wir auf die aktuelle Lage und wir haben in der zweiten Hälfte einen größeren Block mit Fragen von Hörerinnen und Hörern vorgesehen. Wir zeichnen auf am Freitag, 12. April 2024. Es ist kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, die aktuelle Entwicklung, die ist sicher hauptsächlich wieder einmal durch die russischen Luftschläge gegen die Energieinfrastruktur in der Ukraine bestimmt, ne?
Ja, leider. Also in der Nacht zum Mittwoch noch mit verhältnismäßig niedriger Intensität. 17 Drohnen und 5 Raketen sind auf die Regionen Mykolaiv und Odessa abgeschossen worden, beziehungsweise gezielt worden. Die Ziele waren Energieanlagen, war die Hafeninfrastruktur in Odessa. Und dann gab es in der Nacht auf Donnerstag wieder einen größeren Angriff mit 42 Raketen und Marschflugkörpern unterschiedlicher Typen, sowie 40 Drohnen, 39 Drohnen und 18 Flugkörper, Raketen oder Marschflugkörper sind abgeschossen worden durch die Ukraine. Ziele waren wieder Odessa, dann Kiew, Saporischschja, Lemberg, Lviv und Kharkiv natürlich, auf das alleine 10 Raketen abgefeuert worden sind. Ziele wiederum die Energieinfrastruktur. Es sollen insgesamt ukraineweit 5 Kraftwerke schwer getroffen worden sein. Das große Kraftwerk bei Kiew wurde zerstört. Das ist nunmehr nach dem 22. März und dem 28. März, wo ähnlich große Angriffe stattgefunden haben, nunmehr der dritte große Angriff in diesem Jahr mit einem eindeutigen Schwerpunkt bei der Energieinfrastruktur. In der Nacht zu heute war man dann wieder zurück auf das Normalmaß. 17 Drohnen, die von der Krim aus gestartet worden sind, und ein Marschflugkörper aus dem Bereich der Region Donetsk. 16 Drohnen wurden abgeschossen. Man ist also nach dem Großangriff wieder zu dem in Anführungsstrichen normalen nächtlichen Terror verbunden mit nächtlichen Luftalarmen übergegangen. Über Ziele und Schäden ist zur Stunde jetzt der Aufzeichnung noch nichts bekannt.
Dieses Zielen auf Kraftwerke, wie sehr erhöht das eigentlich den Druck auf die Ukraine, möglicherweise nachzugeben? Also ich meine das schon mal ein bisschen vorausschauend. Das, was die Russen jetzt tun, das könnte der Ukraine ja im nächsten Herbst und im Winter in einer Art und Weise zu schaffen machen, die man bislang eigentlich nicht kannte. Immerhin werden ja ganze Kraftwerke zerstört, die für große Regionen Strom, Wärme geliefert haben. Die werden bis zum kommenden Winter nicht wieder aufgebaut und mit Luftverteidigung versehen sein. Das heißt, es kann doch gut sein, dass dann Millionen Menschen in Dunkelheit und Kälte sitzen. Und so dürfte möglicherweise bei vielen auch der Rückhalt schwinden, den sie ihrer Regierung derzeit noch geben.
Also nicht nur das, sondern ich glaube, es geht auch um das nackte Überleben jetzt auch den Sommer über. Wenn der Rückhalt schwindet, dann sicher nicht nur durch den Terror aus der Luft. Das kennen wir aus dem Zweiten Weltkrieg ja auch von deutschen Luftangriffen auf Städte in den Niederlanden, in England beispielsweise, und von der Gegenseite, von den Briten insbesondere und den Amerikanern auf deutsche Städte. Ob der Rückhalt überhaupt schwindet, steht natürlich auch noch nicht fest. Aber Sie haben schon recht, es muss den Sommer über daran gearbeitet werden. Da gibt es ja Vereinbarungen von Stromlieferungen aus dem Westen in das ukrainische Netz hinein. Es gibt Hilfeleistungen der Europäischen Union zur Reparatur der Energieinfrastruktur. Aber die Ukraine braucht natürlich auch Stromerzeuger und dergleichen mehr. Also man muss sich bereits jetzt rüsten für den kommenden Winter. Man muss auf der anderen Seite aber auch berücksichtigen, dass die russischen Vorräte und vor allen Dingen auch die Nachbeschaffungskapazität von Drohnen und modernen Raketen, Marschflugkörpern großer Reichweite begrenzt sind, auch in Russland. Die Nachbeschaffungskapazität von Raketen und Marschflugkörpern liegt bei etwa 100 Stück pro Monat und bei den Drohnen etwa bei 30 Stück pro Tag. Das entspricht in etwa dem, was durchschnittlich von den Russen in einem Monat in der Ukraine dann auch tatsächlich eingesetzt wird.
Ja, aber die Ukraine selber muss ja dann natürlich auch entsprechend trotzdem Waffen zur Verfügung haben, mit denen man auch diese Flugkörper abschießen kann. Und es hat sich ja bei den letzten russischen Angriffen gezeigt, hier und da zumindest, dass es um die Luftverteidigung der Ukraine auch nicht zum Besten bestellt ist derzeit.
Also die Luftverteidigung der Ukraine konnte dank der Lieferungen aus dem Westen mit modernem Luftverteidigungsgerät überhaupt in die Lage versetzt werden, die großen Städte wie Kiew zu schützen. Und es sind Erfolge erzielt worden, auch durch die Ausbildung der ukrainischen Soldaten, die außerordentlich geschickt mit diesen modernen Systemen umgehen, die so nicht zu erwarten waren. Aber die Vorräte an Abwehrraketen gehen zur Neige. Und das ist der Punkt. Darauf hat es ja Russland angelegt, seit Monaten schon. Und zweitens, Russland setzt den Ansatz fort, die frontnahen Städte auf ihrem Vormarsch nach Westen zu zerstören. Oder wie im Fall Kharkiv, eine Stadt so zu beschießen, dass es zu einer Flüchtlingswelle kommen kann. Das Dilemma ist also, was will ich als erstes schützen als Ukraine? Was hat Priorität? Die Luftverteidigungsmittel sind nicht so da, dass man alle Gebiete gleichermaßen schützen kann, sondern man muss tatsächlich Schwerpunkte setzen und priorisieren.
Sie haben ja beim letzten Mal eigentlich entgegen Ihren früheren Prinzipien selbst angeregt, mal zu schauen, ob Deutschland von den Patriot-Systemen, die man noch hat, nicht doch noch was abgeben könnte an die Ukraine. Haben Sie denn den Eindruck, dass darüber tatsächlich nachgedacht wird?
Also ich hoffe schon und ich bin mir eigentlich sicher, dass bei vielen Staaten alles umgedreht wird im Augenblick. Es gibt ja 17 Nationen, die das Patriot-System nutzen. Die Schweiz kommt in den nächsten Jahren noch dazu, dann werden es 18 sein. Nicht alle werden für Abgaben in Frage kommen. Das gilt vor allem für die Staaten im Mittleren Osten, auf der arabischen Halbinsel, also wie Saudi-Arabien beispielsweise und andere. Diese werden wegen der Bedrohung aus dem Iran und aus dem Jemen nicht darauf verzichten. Das Gleiche trifft sich auch für die Türkei und Israel zu. Wegen der Bedrohung aus Nordkorea werden die Südkoreaner nicht können. Es wird also auf die Westeuropäer und die Mitteleuropäer hinauslaufen. Aber selbst da wird wenig zu holen sein. Das muss man ganz realistisch sehen. Wie häufig sind wir auch bei dieser Fähigkeit auf die Amerikaner angewiesen? Wenn wir uns mal Deutschland ansehen. Wir hatten ursprünglich 12 operativ einsetzbare Systeme. Ein System besteht ja bekanntlich aus einem Radargerät, einem Feuerleitstand und bis zu 8 Abschussgeräten auf LKWs. Ich sage das mal wieder, weil es häufig auch vermengt wird in der Berichterstattung in verschiedenen Medien. Da meint man mit System, dass es ein Werfer ist, dass es also ein Abschussgerät ist. Das ist natürlich nicht so. Also 2 von diesen Systemen sind an die Ukraine abgegeben worden. Zeitweise hatten wir im vergangenen Jahr 3 Systeme in Polen, 2 in der Slowakei eingesetzt. Mehrere Systeme dürften sich in einer langfristig geplanten Umrüstung befinden, also bei der Industrie. Und der Rest wird zur Ausbildung und Übungen benötigt, denn ein System besteht ja aus bis zu 100 Soldaten. wenn die mangels Gerät nicht die Möglichkeit haben, sich kontinuierlich aus- und weiterzubilden, dann ist die Fähigkeit schnell dahin. Also ein Dilemma. Schauen wir uns die Amerikaner an. Die Amerikaner haben 15 Bataillone, 15 Patriot-Bataillone mit je 5 Systemen oder Batteries, wie sie es nennen. Nach offenen Quellen sind von diesen insgesamt 75 Batterien etwa 60 einsetzbar. Allerdings müssen die Amerikaner natürlich auch ihre Einrichtungen nicht nur in Europa, sondern eben auch im Indopazifik und an anderen Stellen auf der Welt, wo sie Stützpunkte unterhalten, schützen. Also von daher ist es auch für die Amerikaner eine knappe Ressource.
Die Bundesregierung hat sich ja da ein bisschen an die Spitze gesetzt oder fühlt sich verantwortlich dafür, der Ukraine in Sachen Luftverteidigung zu helfen. Aber wirklich erfolgreich halt ist man da offenbar nicht, solche Patriot-Systeme zu beschaffen. Und nicht erfolgreich meint, also es wird ja immer gesagt, dass die Ukraine diese Systeme jetzt brauche. Aber halt für jetzt scheint man nichts zu haben. Oder man hat in der Ukraine und in Deutschland deutlich unterschiedliche Vorstellungen vom Wörtchen jetzt.
Also wenn wir jetzt helfen wollen, dann können die Systeme nur aus dem Bestand der jeweiligen Nutzerstaaten, also dieser 17 Staaten, kommen. Den zweiten Aspekt haben wir noch gar nicht besprochen. Die Ukraine muss natürlich auch ausgebildete ukrainische Besatzungen für die neuen Systeme zusätzlich zu denen, die bereits im Einsatz sind, zur Verfügung haben. Und drittens meine ich, sollte man das Ganze nicht nur auf Patriot beschränken, sondern auch andere Luftverteidigungssysteme einbeziehen, so wie das französisch-italienische System SAMP/T in seiner bodengestützten Variante. Natürlich helfen auch Abwehrsysteme kürzerer Reichweite wie IRIS-T oder vergleichbare Systeme. Wie Sie schon sagen, es gibt also genug zu tun. Deutschland hat die Führungsrolle bei den Luftverteidigungssystemen innerhalb der Rammstein-Gruppe übernommen. Wir haben ja von entscheidenden Stellen immer wieder gehört, wir liefern den Taurus nicht, wir konzentrieren uns auf die Luftverteidigung. Dann kann ich nur sagen, also dann.
Also dann was?
Also dann mal los.
Okay. Ich will mal dem Schwerpunkt nachher schon ein bisschen vorgreifen. Ist denn bei dem, was Deutschland an Neu- und Wiederbeschaffung fest plant, irgendein Patriot-System dabei oder vielleicht 2 oder 3 oder?
Also Deutschland hat insgesamt 500 Raketen bestellt. Der Bundestag hat bereits im Dezember dieser Beschaffung zugestimmt. Der Vertrag ist also geschlossen, aber die Lieferung wird Jahre dauern. Also die Raketen werden in Deutschland hergestellt, in Schrobenhausen in Bayern, in einem Gemeinschaftsunternehmen zwischen der amerikanischen Firma Raytheon und der deutschen MBDA. In Schrobenhausen. Soweit ich weiß, ist es der einzige Produktionsstandort außerhalb der USA. Die Systeme, die an die Ukraine abgegeben wurden, sollen, wenn ich das richtig erinnere, bis zum Sommer diesen Jahres unter Vertrag genommen werden. Aber auch dieses Beschaffungsvorhaben, das muss man realistischerweise so sehen, wird Jahre in Anspruch nehmen.
Und wenn man das mal hernimmt, was da so in der Pipeline ist, dazu gehört ja sicher auch die europäische Sky Shield-Initiative, reicht denn das, um die Bundesrepublik vollumfänglich vor Bedrohungen aus der Luft zu schützen?
Also die Sky Shield-Initiative ist ja ein deutsches Projekt. Es ist ein gemeinsames Beschaffungsprogramm von 22 Staaten, die unterschiedliche Systeme gemeinsam kaufen, um damit Synergieeffekte zu erzielen und Systeme zu kaufen, die dann in die NATO-Luftverteidigung integriert werden können. Deutschland hat sich dazu entschlossen, die Flugabwehrraketen Arrow aus Israel zu kaufen, um die territoriale Luftverteidigung zu stärken, und zwar in dem oberen Höhenband. Bis 100 Kilometer Höhe können diese Raketen wirken gegen anfliegende Angriffswaffen. Die ersten Raketen sollen da schon 2025, 2026 um den Jahreswechsel hier nach Deutschland kommen. Zu der Frage, vollumfänglich vor Bedrohungen aus der Luft zu schützen, da muss man auch klar sagen, das geht nur im Rahmen der gemeinsamen integrierten Luftverteidigung der NATO. Das kann kein Staat alleine für sich machen. Und vollumfänglich wird auch keiner versprechen können. Dafür ist unser Land zu groß. Aber es ist ein guter Schritt zu einem Aufbau einer territorialen Luftverteidigung.
Herr Bühler, ich will auch nochmal nachfragen zu Ihrer Position, also zur anfänglichen Position, nichts aus aktiven Beständen der Bundeswehr zu liefern. Da ging es ja am Anfang um Panzerhaubitzen, über die redet heute schon gar keiner mehr. Da ging es um Panzer, auch da ging es ans Eingemachte. Jetzt befürworten Sie, dass man möglicherweise weitere Patriot-Systeme aus Beständen der Bundeswehr herauslöst. Wo soll denn das eigentlich enden?
Also ich habe das zu Beginn des Podcasts gesagt und das gilt für mich unverändert. Also meine Kriterien waren und sind, es muss operativ Sinn machen, es muss zweitens technisch möglich sein, einschließlich der notwendigen Logistik. In den beiden ersten Kriterien ist auch die technische und die operative Ausbildung des Personals der Ukraine enthalten. Und das dritte Kriterium ist eben das, auf das Sie jetzt abzielen. Das ist die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands bzw. die Erfüllung der zugesagten NATO-Verpflichtungen. Dieses dritte Kriterium kann nur von den Verantwortlichen in Politik und Militär beurteilt werden. Insofern ist das Wort befürworten, das Sie mir jetzt da zuschreiben, zu stark. Ich habe angeregt, darüber nachzudenken, weil der operative Bedarf in der Ukraine eben dringlich und dramatisch hoch ist.
Na, aber sind Sie da nicht auch ein bisschen getriebener der eigenen politischen Forderungen, also die sich möglicherweise nur aufrechterhalten lassen, wenn man anfängt, ich weiß, ich übertreibe jetzt, um den Konflikt, dieses Problem mal deutlich zu machen, wenn man anfängt, die Bundeswehr ausbluten zu lassen?
Nein, genau das darf eben nicht passieren und das wird auch nicht passieren, so wie ich die verantwortlichen Personen dort einschätze in Politik und Militär. Hier muss darauf aufgepasst werden und es wird darauf aufgepasst, dass eben genau das nicht passiert.
Aber wenn man dann die Grenze gefunden hat oder meint gefunden zu haben und dann noch weiteres liefert, könnte es ja letztlich darauf hinauslaufen, dass auch die 300 Milliarden zusätzlichen Euro, die von manchen gefordert werden, eigentlich nicht ausreichen, um Bestände in der Bundeswehr wieder aufzufüllen, geschweige denn die Ukraine zu unterstützen.
Also das wird man sehen, wenn es soweit ist. Aber klar ist, heute schon eigentlich, dass für den Zeitpunkt des Auslaufens des 100-Milliarden-Pakets jetzt Vorkehrungen getroffen werden müssen. Und es ist auch klar für mich, dass wir in dieser Lage, in der wir heute sind, mit 2% des Bruttoinlandsprodukts nicht auskommen werden.
Okay, wir kommen nachher, das hatte ich eingangs gesagt, nochmal auf das Geld für die Bundeswehr zurück. Jetzt erst nochmal weiter mit der aktuellen Lage. Gibt es denn wesentliche Entwicklungen, Herr Bühler, bei den Kämpfen am Boden in der Ukraine?
Also die Lage ist unverändert, sie ist unverändert schlecht auch entlang der Frontlinie. Es gibt intensive Kämpfe. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor zwischen Bachmut und Avdiivka. Chasiv Yar hatten wir besprochen, ist einer der Schwerpunkte im taktischen Bereich. Dort ist es den Russen gelungen, den östlichen Rand dieser Kleinstadt zu erreichen. In anderen Bereichen, bei Krimina und in der Südukraine, gibt es geringfügige Geländegewinne der Russen, die aber so aus größerer Draufsicht gar nicht erkennbar sind. Insgesamt aber will ich auch noch mal eine Zahl sagen, um die Intensität auch hervorzuheben, die der ukrainische Generalstab heute Morgen in seiner Morgenmeldung bringt. Entlang der Front wurden gestern 110 Dörfer mit Artillerie beschossen. Und eine lange Liste von Orten, die Russen mit ihren Gleitbomben, mit diesen schweren Waffen, die aus 40, 50, 60 Kilometer abgeworfen werden können, ohne die Flugzeuge zu riskieren. Das zeigt die Intensität und die Härte der Kämpfe und dass die Russen tatsächlich versuchen, hier irgendwo einen Durchbruch zu erzielen. Und das liegt auf der Hand, dass das im Bereich Bachmut, Avdiivka, der Plan ist.
Dann noch ein Blick in Richtung See. Die russische Schwarzmeerflotte, die scheint irgendwie vollständig paralysiert zu sein. Also nun hören wir das auch im Asowschen Meer, keine russischen Schiffe mehr sein.
Also die Angriffe der Ukraine auf die Häfen in Sewastopol und Feodosia auf der Krim, die zeigen tatsächlich Wirkung. Wegen der hohen Bedrohung durch die Seedrohnen hat sich die russische Flotte weitgehend auf Novorossiysk in der Region Krasnodar, also im Osten, zurückgezogen. Das ist ein erster Erfolg der seeseitigen Isolation der auf der Krim eingesetzten russischen Truppentale. Sewastopol wiegt besonders schwer, weil es dort große Hafenanlagen und Trockendocks gibt, die so in anderen Häfen am Schwarzen Meer nicht verfügbar sind. Die Russen stützen sich gerade, was die Ausrüstung mit Kaliber, Flugkörpern der Überseeschiffe und der Unterseeboote der Schwarzmeerflotte angeht, ausschließlich auf Sewastopol ab. Die dazu erforderlichen Anlagen, die gibt es in anderen Häfen wie Feodosia oder in Novorossiysk nicht oder noch nicht. Also in Novorossiysk, da gibt es tatsächlich Meldungen, dass dort entsprechende Anlagen im Bau sind. Das kann sein, dass es damit zusammenhängt, der doch in den letzten Monaten sehr spärliche Einsatz von Kaliberflugkörpern. Ich erinnere nur einen Fall in den letzten Tagen, dass von einem Unterseeboot ein einzelner Flugkörper abgeschossen worden ist Richtung Ukraine. Er ist zwar von der ukrainischen Luftverteidigung dann abgefangen worden. Es zeigt aber doch, dass die Russen zumindest mit den U-Booten nach wie vor im Schwarzen Meer präsent sind. Der Einsatz eines einzelnen Flugkörpers zeigt aber auch, dass sie durch den Ausfall von Sewastopol Versorgungsschwierigkeiten haben und sozusagen nicht mehr nachladen können.
Dann noch kurz zu einem paar Meldungen. Das ukrainische Parlament hat nun die neuen Mobilmachungsregeln, sage ich mal, verabschiedet. Also, dass man beispielsweise von 25 Jahren bis 60 Jahren eingezogen werden kann, nicht erst ab 27. Und offenbar hat man aber einen Passus gestrichen, der vorsah, dass Soldaten, die 36 Monate gedient haben, entlassen werden bzw. entlassen werden können. Das wird die Moral der Truppe jetzt nicht gerade anheben. Und man hört ja deutlich aus der ukrainischen Truppe, dass man da teilweise schockiert ist darüber, dass dieser Passus gestrichen wurde.
Also meine erste Reaktion darauf war, als ich das gelesen habe, naja, sie werden sich was dabei gedacht haben. Und die Information, die ich aber heute Morgen bekommen habe, ist, dass ein zweites Gesetz in Vorbereitung ist, in dem genau dieser Punkt aufgearbeitet werden soll. Wichtig ist, glaube ich, dass dieses erste Gesetz jetzt beschlossen ist und in Kraft ist. Dieses Gesetz ermöglicht eine systematische Einberufung der Wehrpflichtigen und damit erhöht sich auch die Wehrgerechtigkeit in der Ukraine. Das ist ein positiver Ansatz. Der zweite positive Ansatz sehe ich in den finanziellen Anreizen für die Soldaten, für die Wehrpflichtigen. Und vor allen Dingen ermöglicht es der Ukraine eben, wie Sie gerade schon sagten, zwei Jahrgänge mehr einzuberufen mit dieser Absenkung der Altersgrenze von 27 auf 25 Jahren. Das wird Ihnen hoffentlich endlich die Möglichkeit geben, ein Personalmodell einzuführen, das einen Wechsel von frontnahen Tätigkeiten und Aufgaben im Hinterland ermöglicht.
Ja, dann hoffen wir mal, dass die zweite Meldung nicht nur lanciert worden ist, nachdem er die Reaktion in der Truppe gespürt hat und man dann gesagt hat, na ja, hier müssen wir ein bisschen beruhigen, müssen ein bisschen vertrösten. Aber
das glaube ich nicht. Ich meine, so arbeiten Parlamente nicht, weder bei uns noch in der Ukraine.
Wissen Sie etwas über Fortschritte bei der Belieferung der Ukraine mit Artilleriemunition? Also man kann ja zumindest einen Eindruck haben, dass der NATO-Oberbefehlshaber in Europa, General Cavoli, keine sieht. Also der hat dem US-Kongress davor gewarnt, dass die Überlegenheit der Russen bei Artillerie in den nächsten Wochen auf 10-1 sich erhöhen könnte. Ziemlich lakonische Äußerung von ihm, Zitat, wenn eine Seite schießen kann und die andere nicht zurückschießen kann, dann verliert die Seite, die nicht zurückschießen kann. Es steht also sehr viel auf dem Spiel. Zitat Ende.
Also die Amerikaner haben ja erst vor 4 Wochen angekündigt, dass sie durch Einsparungen bei anderen Rüstungsprojekten $300 Millionen freigemacht haben, die jetzt für Artilleriemunition unter anderem für HIMARS auch Verwendung finden sollen. Da müssen die ersten Munitionslieferungen gerade eintreffen. Also so konnten sie die Blockade durch den Kongress aus dem laufenden Haushalt kurzfristig und wahrscheinlich einmalig überwinden. Ich glaube, was General Griscavoli gemacht hat, ist, dass er seine Anhörung im Kongress nutzte, auf die dennoch dramatische Lage aufmerksam zu machen. Wenn nicht weitere Unterstützung durch die Aufhebung der Blockade des Kongresses erfolgt, dann wird sich das Verhältnis, wie er sagte, von 5:1 auf 10:1 für die Ukrainer verschlechtern. Und er sagte weiterhin noch, dies ist keine Annahme, sondern Fakt. Also er unterstreicht es damit nochmal. Fortschritte gibt es aber, was die Initiative des tschechischen Präsidenten Pavel angeht. Also immer mehr Länder schließen sich da mit finanziellen Beiträgen der Initiative an, sodass die Tschechen Artilleriemunition weltweit einkaufen können. Mindestens 10 Länder, unter anderem Deutschland, haben beträchtliche Summen zugesagt. Deutschland fast 600 Millionen. Das Gesamtvolumen an Artilleriemunition, das die Tschechen dort irgendwo aufgetrieben haben, wo ist nicht im Einzelnen bekannt. Das wuchs in den letzten Wochen von 800.000 bis auf 1,5 Millionen. Und da ist im Juni mit den ersten Lieferungen zu rechnen. Die andere Initiative der Europäischen Kommission, 1 Million verfügbar zu machen, war ja etwas langsam und schleppend angelaufen, dürfte jetzt aber auch so zwischen 300.000 und 400.000 Schuss betragen. Ja, leider ist es so, die Ukrainer müssen jetzt eine Zeit lang diese Zeit der Munitionsknappheit überstehen.
Dann kommen wir jetzt mal nach Deutschland, Herr Bühler, und auch zum Geld, auch dem für die Bundeswehr. Ich hoffe, das wird es nicht zu trocken mit der ganzen Rechnerei und dem Hin- und Herschieben von Zahlen. Ich will mal mit der Diskussion beginnen, was die Bundesrepublik tatsächlich an Hilfen für die Ukraine geleistet hat. Man muss ja damit rechnen, dass, wenn man andere heftig kritisiert, dass sie deutlich mehr tun könnten, dass dann auch der ein oder andere auf die Idee kommt, mal zu schauen, wie ist es denn tatsächlich bei Deutschland. Kanzler Scholz, der spricht von 28 Milliarden Euro, mit denen man die Ukraine bislang unterstützt hat, und ein CDU-Verteidigungsexperte will ausgerechnet haben, dass es in Wahrheit nur 10 Milliarden sind. 28 Milliarden Scholz, der CDU-Experte nur 10 Milliarden Euro. Und wieso? Weil, so sagt es der Bundestagsabgeordnete, es ein famoses System kreativer Buchführung gebe. Herr Bühler, können Sie uns das so einfach wie möglich erklären? Und hat er überhaupt recht?
Also es war der Abgeordnete Gädekens, der im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages sitzt, aber auch Verteidigungsexperte ist aufgrund seiner langjährigen Erfahrung auch im Verteidigungsausschuss. Und zudem gehört er zurzeit auch diesem Gremium Sondervermögen an. Er weiß schon, wovon er redet, glaube ich. Er hat vorgerechnet, dass bei den 28 Milliarden, die der Kanzler und andere immer wieder verwenden, auch Beträge enthalten sind, die nicht für die Ukraine bestimmt sind. Beispiel aus der Ertüchtigungsinitiative. Das sind 370 Millionen gar nicht für die Ukraine vorgesehen, sondern für andere Länder. Von den angegebenen 6 Milliarden für 2024 werden nur 3,4 Milliarden für die Ukraine genutzt. Der Rest ist für Wiederbeschaffungen und Sonstiges gebunden. Und drittens rechnet er vor, dass die Rückerstattungen der Europäischen Union, die ja beantragt sind und die auch in den nächsten Jahren zu erwarten ist, in keiner Weise berücksichtigt werden. Und das sind nochmals 3,4 Milliarden. Also durch diese Art von Buchführung reduziert sich der Betrag von gut 28 Milliarden auf 21,7, schreibt der Abgeordnete. Die Frage, hat er recht, will ich mal zurückstellen. Es gibt ja noch einen zweiten Kritikpunkt.
Ja, das ist das eine, diese Reduktion der Summe. Und es soll ja dazu, laut Gädekens, noch kommen, dass in die Zahlen von Scholz Lieferungen einfließen, die es noch gar nicht gegeben hat, also die irgendwann in den nächsten Jahren erst kommen sollen, falls die Ukraine sie dann überhaupt noch braucht.
Ja, das sind knapp 12 Milliarden, die nach der Rechnung des Abgeordneten Gädekens erst in den nächsten Jahren zum Tragen kommen. Das sind also weitreichende Zusagen oder Versprechen. Damit bleiben dann von den rund 28 Milliarden, die immer wieder genannt werden, unter dem Strich nur insgesamt 10,2 Milliarden, also einen guten Drittel übrig, das tatsächlich bereits mit Lieferungen unterlegt worden ist, die tatsächlich bereits abgeflossen sind. Hat er recht? Das kann man, glaube ich, seriös nur dann beantworten, wenn man Einblicke in die Berechnungsunterlagen hätte. Das haben wir natürlich nicht. Die anderen Abgeordneten des Haushaltsausschusses haben das aber und können sich davon ein Bild machen. Man müsste sich dann weiter, wenn man das beurteilen möchte, konkret anschauen, wer hat die Zahl wie genannt, in welchem Zusammenhang. Ich glaube, das übersteigt auch unsere Recherchemöglichkeiten. Aber ich will mal sagen, ich habe keinen Zweifel daran, dass der Abgeordnete Gedigens hier richtig gerechnet hat. Zweitens ist es zweifellos richtig, dass mit dieser Zahl 28 Milliarden der Eindruck erweckt wurde, auch von denen, die über den Kanzler hinaus diese Zahl immer und immer wieder verwendet haben und so verwendet haben, als ob dieser Betrag bereits geleistet worden wäre. Und der dritte Punkt, wir sollten, glaube ich, diese Unterstützerzahlen immer in Bezug auf unsere Möglichkeiten nennen, also in Bezug zu unserer Wirtschaftskraft, konkret in Bezug zum Bruttoinlandsprodukt. Wenn man das tut, und ich sage Ihnen das auch aufgrund der Erfahrung der Diskussionen in Zagreb, die ich letzte Woche hatte, dann wird man erkennen, dass wir im Vergleich zu anderen Nationen weit unter unseren Möglichkeiten bleiben. Dann sind wir nämlich nicht auf dem Treppchen irgendwo, nicht mehr Zweiter der Unterstützerstaaten, sondern wir sind auf Platz 10. Die USA sind dann auch nicht Erster, sondern rangieren auf Platz 32. Dahinter kommen neben einigen indopazifischen Staaten nur noch die Staaten Island und dahinter noch die Türkei. Spitzenreiter einer solchen Berechnung sind Estland mit sage und schreibe 3,5% vom Bruttoinlandsprodukt. Wir liegen bei etwa 0,6, gefolgt von Dänemark mit 2,4.
Okay, und wenn wir jetzt mal auf die Bundeswehr schauen, Herr Bühler, darauf, was die an finanziellen Mitteln braucht, dann scheint es ja eigentlich auch ziemlich düster auszusehen. Also Sondervermögen oder Sonderschulden hin oder her. Also laut Frankfurter Allgemeine Zeitung sind wohl von den 100 Milliarden Euro mittlerweile 99.999.691.000 bereits verplant. Also möglicherweise ist noch nicht alles vertraglich gebunden, aber laut der geheimen Finanzplanung, die die FAZ zitiert, sind also gerade noch mal, wenn ich recht rechne, 309.000 Euro nicht verplant. Da kann man sich also freuen, dass die Bundesregierung in Anführungszeichen nur 2 Jahre brauchte, um das Geld auszugeben. Ist das nicht ein Unding? Also da seit reichlich 2 Jahren nebenan ein heißer Krieg tobt, dass das so lange dauert?
Also eine Bemerkung vielleicht zu Ihrem ersten Satz, dass es da düster aussieht mit den finanziellen Mitteln. Das trifft nicht den Ist-Zustand heute, sondern damit meinen wir, und so habe ich Sie verstanden, da meinen wir jetzt die Perspektive in die Zukunft.
Und der Ist-Zustand ist noch düsterer, der ist schon ganz schwarz, oder was meinen Sie?
Nein, also das geht ja tatsächlich vorwärts und die Bundeswehr hat in diesem Jahr einen investiven Anteil zur Verfügung im Haushalt, wie auch durch die Verstärkung des Sondervermögens, das sie noch nie hatte. Wenn ich jetzt zu Ihrer Frage komme, dass die Bundesregierung nur 2 Jahre brauchte, um das Geld auszugeben, da bin ich anderer Meinung. Das sehen Sie, glaube ich, zu kritisch. Das ist angesichts der haushaltsrechtlichen, der vergaberechtlichen Vorgaben eine Geschwindigkeit, die man bei Auflegen des 100-Milliarden-Pakets und dessen Wirksamwerden erst im Herbst 2022, also vor 1,5 Jahren, nicht erwarten konnte. Das ist eine Geschwindigkeit, die seinesgleichen sucht bei diesem Betrag. Und ich weiß, wie viel Arbeit da von vielen Beteiligten geleistet werden musste. Jetzt ist es so, dass die 100 Milliarden verbindlich durch die bereits abgeschlossenen Verträge festgelegt sind oder so weit ausgeplant sind, dass noch in diesem Jahr der Rest durch Verträge und deren Billigung durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages festgelegt werden kann. Noch ist also kaum etwas ausgegeben, aber es ist fast alles verbindlich festgelegt. Und das liegt daran, dass die Bezahlung wie beim Hausbau nach Baufortschritt bzw. hier nach Entwicklungs- und Lieferfortschritt erfolgt. Viele der jetzt gebilligten unterschriebenen Verträge werden uns deshalb noch einige Jahre begleiten und den Investitionsanteil der künftigen Verteidigungshaushalte bestimmen. Das heißt, was jetzt beschlossen wird, wird weit jenseits des Auslaufens des 100-Milliarden-Pakets auch zu leisten sein. Das, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung jetzt öffentlich macht, zuletzt aktualisiert am 9.4., ich sage das deshalb, weil es auch offen abrufbar ist im Internet, ist ausschnittsweise die Finanzbedarfsanalyse der Bundeswehr. Die wird jährlich erstellt mit dem Horizont von 4 Jahren und bildet die Grundlage für den Haushaltsentwurf der Bundesregierung. Also hier jetzt für 2025 und die nachfolgenden 3 Jahre bis 2028. Und 2028 ist bereits ein Jahr, in dem das 100-Milliarden-Paket dann nicht mehr gilt und ausgelaufen sein wird.
Ja. Aber was diese 2 Jahre betrifft, wenn Sie sagen, das ist eigentlich ein Zeitraum, den man gar nicht gedacht hat, das sei sehr schnell. Also vielleicht habe ich da eine falsche und viel zu einfache, ja, ich sag mal, Hausmannsvorstellung, aber das sieht doch so aus, als würde man entweder meinen, also dass man Putin im Falle des Falles sagen könnte, du, Wladimir, warte mal noch ein bisschen damit, uns zu beschießen. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, uns zu überlegen, womit wir uns verteidigen sollen. Oder man nimmt die Zeitenwende, die man postuliert hat, nicht wirklich ernst.
Also, was wir aus meiner Sicht zurzeit schmerzlich erfahren müssen, ist, dass Krisen und Kriege sich nicht an den Planungszyklen von Parlament, Regierung und der Bundeswehr orientieren. Was wir schmerzlich erfahren müssen, ist, dass die Kriegsgefahren schneller drohen, als man vorher Versäumtes aufholen kann. Und damit meine ich die Gesamtverteidigung, also die zivile Seite wie auch die militärische Seite. Auch hier können wir uns ein Beispiel an den vormals neutralen Staaten wie Schweden und insbesondere Finnland nehmen, aber auch der Schweiz. Alles Staaten, die die Verteidigungsfähigkeit ihres Landes und ihrer Bevölkerung immer erhalten haben, auch ohne Bedrohung, einfach weil es zu den Kernaufträgen eines Staates gehört, für den Fall des Falles gerüstet zu sein. Das allgemein zu diesem Punkt. Ja, die Zeitenwende steht an einem kritischen Punkt. Es muss in diesem Jahr entschieden werden, wie es weitergehen soll nach Auslaufen, um zu unterstreichen, dass wir es ernst meinen mit der Zeitenwende. Ich glaube, das ist auch den meisten bewusst. Wenn ich mir die Grafik ansehe, dieser Finanzbedarfsanalyse, die da abgedruckt ist in der Frankfurter Zeitung, dann sagt uns die, dass im Jahr 2028 ein Finanzbedarf der Bundeswehr von circa gut 100 Milliarden Euro besteht. Wenn ich die Anteile der anderen Ministerien an der Gesamtverteidigung herausrechne, in diesem Jahr 2028 wird es aber kein Sondervermögen mehr geben. Das ist die heutige Gesetzeslage. Für dieses Jahr 2028 ist nach der Finanzplanung der Bundesregierung aus dem letzten Jahr ein Verteidigungshaushalt vorgesehen, der mit den 52 Milliarden von heute bis 2028 fortgeschrieben werden soll. Das bedeutet, wenn das so kommt, dass wir bei Wegfall des Sondervermögens den Verteidigungshaushalt sprunghaft nahezu verdoppeln müssten auf die eben genannten gut 100 Milliarden Euro, um einerseits den Bedarf, der sich angesammelt hat, auch durch die Vertragsschlüsse, zu decken, andererseits auch das 2%-Ziel deutlich zu überschreiten. So, diese Verdopplung geht aber nicht. Das kann keine Behörde dieser Republik bewältigen, dass der Etat verdoppelt wird und schon gar nicht in den Größenordnungen dieser absoluten Zahlen, die dahinter stehen. Das würde auch kein privates Unternehmen dieser Größenordnung stemmen können. Folglich muss der Verteidigungshaushalt dieses Jahr beginnend langsam angehoben werden, langsam angeböscht werden, wie ich immer sage. Vor allem auch deshalb, weil die absehbar steigenden Betriebskosten in den Jahren 25 bis 27 durch den Haushalt aufgefangen werden müssen. Zur Erinnerung, das Sondervermögen wird dazu keinen Beitrag mehr leisten können und überwiegend auch dürfen. Es wird bereits Ende 2024 festgelegt sein, das heißt planerisch aufgebraucht sein. Was meine ich mit diesem Anböschen? Das sind im nächsten Jahr ein Mehrbedarf zu den 52,2 Milliarden von 8 Milliarden, im Jahr darauf einer von 16 Milliarden und im Jahr 2027 ein Mehrbedarf von 18 Milliarden, immer auf der Basis der Finanzplanung von 52,2 Milliarden. Und das sind erhebliche Steigerungsschritte, die notwendig sind, dass man im Jahr 2028 nach Auslaufen tatsächlich den Bedarf der Bundeswehr auch decken kann.
Das kommt immer dann darauf an, ob man diese Sachen, die Sie jetzt für notwendig erachten und als notwendig bezeichnen, ob man das in der Politik dann auch so sieht. Derzeit passt da ja vieles nicht zusammen. Also wenn wir mal die Brigade für Litauen nehmen und deswegen, weiß ich nicht, habe ich manchmal den Eindruck, dass Sie da ein bisschen viel Verständnis haben für das, was in der Politik passiert. Wenn wir mal diese Brigade für Litauen nehmen. Großes Tamtam, letzte Woche fürs Vorauskommando, eine ganz neue Brigade soll sein, die es noch gar nicht gibt. Und wenn der Heeresinspekteur Alfons Meiss auf die Frage, wo denn die Ausstattung herkommen soll, antwortet, das wird die Bundeswehr aus bestehenden Strukturen ausschwitzen müssen. Dann ist das sicher schön anzuhören, wenn er sich der lockeren Sprechweise seines Ministers anpasst, aber es zeigt doch sehr deutlich, dass da noch gar nichts klar ist und dass das Geld hinten und vorne fehlt.
Also das habe ich jetzt bereits ohne diese zusätzliche Brigade aufgezeigt, was da auf uns zukommt die nächsten Jahre. Schauen wir uns also diese Brigade an. Das Heer hat einen finanziellen Mehrbedarf alleine für das zusätzliche Material mit 5 bis 7 Milliarden beziffert. Ein Sprecher des Ministeriums hat diese Zahl öffentlich als nicht belastbar dargestellt. Das ist richtig, weil man bei so schnellen und auch schnell notwendigen Entscheidungen, es ist ja auch eine richtige Entscheidung, man kann da nicht alles auf den letzten Euro genau durchkalkuliert haben, bevor man die Entscheidung trifft. Es ist richtig, weil letztlich eine Zahl erst dann belastbar sein kann, wenn Verträge vorbereitet sind oder bereits geschlossen sind. Es ist aber falsch, dies heute auszublenden, weil eine Abschätzung auch eine hinreichende Belastbarkeit darstellt, die unverzüglich auch abweichend von den üblichen jährlichen Fortschreibungen in die Finanzbedarfsanalyse einfließen müsste.
Vielleicht können wir es nochmal zusammenfassen. Sie hatten vorhin Zahlen genannt. Ich hatte vorhin mal die 300 Milliarden erwähnt, die die Wehrbeauftragte des Bundestags als Zahl auf den Tisch gelegt hat. Klar ist das auch eine Schätzung. Also wie kommt man sonst auf so eine runde Summe? Wie viel braucht man denn nun für den Modernisierungsbedarf der Bundeswehr? Das klingt bei Ihnen, wenn ich überschlage, eigentlich doch eher danach, als ob die 300 Milliarden von Frau Högel auch nicht ausreichen.
Naja, wenn ich von 100 Milliarden pro Jahr spreche in dem Verteidigungshaushalt, das sind ja auch die Betriebskosten drin. Das sind ja keine Investitionen. Da ist das Personal mit drin, da ist, sind alle möglichen Betriebsstoffe drin, da ist die Materialerhaltung mit drin, also die Kosten für die Instandsetzung. Diese 300 Milliarden, ich kann Ihnen sagen, ich möchte und kann die Zahl auch gar nicht kommentieren. Ich weiß nicht, was die Grundlage dieser Zahl ist. Sie muss deshalb aber auch nicht falsch sein, das muss ich auch dazu sagen. Also mir sagt meine Erfahrung mit diesen Zahlen und mit den Planungen der Bundeswehr, dass wir in den nächsten Jahren deutlich mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aufwenden werden müssen, um die Bundeswehr mit all dem auszustatten, was sie für ihren Auftrag benötigt.
Dann ist aber die große Frage, wo das Geld herkommen soll. Also wenn man, nehmen nochmal die 300 Milliarden oder sagen wir 200 Milliarden, weil die ersten 100 schon verausgabt sind. Wenn ich dann 200 Milliarden mal auf, sagen wir, 10 Jahre Strecke, 20 Milliarden pro Jahr, das ist doch undenkbar, dass man den Verteidigungshaushalt um diese 20 Milliarden erhöhen kann, indem man sie anderswo einspart und derlei hohe Abstriche in anderen Bereichen der Gesellschaft macht. Bleibt dann nicht eigentlich nur, dass man zusätzliche Schulden aufnimmt?
Also wie der notwendige Mehrbedarf zu decken ist, welcher haushalterische Weg dort eingeschlagen werden soll, um einerseits die anerkannten Bedarfe der Bundeswehr zu decken um die Verpflichtungen zu erfüllen, die man durch Verträge heute bereits eingegangen ist, um die Zeitenwende glaubwürdig weiterzuführen, um die zuletzt auf dem Gipfel in Vilnius beschlossene Zusage einzuhalten. Da weiß ich nicht, da gibt es sicher Kompetentere, die den Sachverstand haben und die Kreativität haben, wie man diesen Mehrbedarf deckt. Ob das mit einer Verlängerung und Aufstockung des Sondervermögens geschieht oder auf das sicherheitspolitisch erforderliche eingeschränkte Lockerung der Schuldenbremse, das kann ich politisch nicht beurteilen. Für beide Maßnahmen wäre aus meiner Sicht ganz sicher eine Grundgesetzänderung erforderlich. Wenn man das nicht kann oder nicht will, dann bleibt letztlich nur der Weg über die reguläre Haushaltsaufstellung durch die Bundesregierung und danach die Billigung durch den Deutschen Bundestag und mit einer gegebenenfalls erforderlichen Priorisierung der staatlichen Aufgaben. Anders wird es nicht gehen.
Herr Bühler, letzte Frage zum Thema. Der Chef des Bundeswehrverbands hat den Kanzler bei diesen Finanzierungsfragen deutlich in die Pflicht genommen. Der solle ein Machtwort sprechen. Und weiter, tut er das nicht, dann muss die Zeitenwende zumindest in der Bundeswehr für beendet erklärt werden, sagt André Wüstner, wie gesagt, Chef des Bundeswehrverbandes. Ich kann den Wunsch nach einem Machtwort durchaus nachvollziehen, nur bin ich skeptisch, also erstens, wie so ein Machtwort aussehen soll und zweitens, was es tatsächlich bewirken könnte. Scholz ist ja nun mal nur, in Anführungszeichen, Kanzler einer parlamentarischen Demokratie, da haben also noch viele andere an Wörtchen mitzureden und brauchen wir bloß über den Teich gucken, selbst bei den Amerikanern kann der Präsident halt mal nicht eben ein Machtwort sprechen und dann sind alle Finanzierungsfragen gelöst.
Naja, zunächst muss ja die Regierung erstmal mit einer Stimme sprechen bei der Haushaltsaufstellung. Und an diesem Punkt der Haushaltsverhandlungen sind wir ja jetzt gerade. Wenn sie das nicht tut, dann hat der Kanzler bei uns die Befugnis, seine Richtlinienkompetenz auszuüben. Und auf diese Richtlinienkompetenz hat der Bundesvorsitzende des Bundeswehrverbands, Herr Wüstner, zu Recht hingewiesen.
Aber Richtlinienkompetenz, Herr Bühler, was heißt das ein bisschen konkreter? Also der Kanzler wird ja nicht sagen, na gut, dann verabschiede ich den Haushalt mal alleine. Dann ist es Gesetz und das wird ja nicht funktionieren. Also was kann der machen? Kann der Schwerpunkte setzen? Kann sagen, okay, das ist mir wichtig und das ist mir wichtig. Das kommt an erste Stelle, meinetwegen an erste Stelle Bundeswehr und die Rente ganz hinten. Also was kann der da tun?
Also er muss seine Koalition eben so darauf einstellen, dass ein Ergebnis zum Tragen kommt, das am Ende seiner Priorisierung dann entspricht. Wir sehen es ja bei einer Drei-Parteien-Koalition, dass zwangsläufig die Parteien unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und wenn es nicht anders lösbar ist, muss er dem dann eben dieses Machtwort sprechen, dass er sagt, so meine Priorisierung sieht so aus, die ich jetzt für meine Regierung vorgebe. Und da muss aus meiner Sicht die äußere Sicherheit genauso wie die innere Sicherheit sehr hoch priorisiert werden oder am höchsten priorisiert werden. Und alle anderen Staatsausgaben sind nachrangig. Ich will jetzt nicht mich in das Inhaltliche mit einmischen, das Sie jetzt anklingen ließen mit der Rente. Das müssen die zuständigen Fachpolitiker dann unter sich ausmachen.
Sie soll natürlich nicht Rentner gegen Panzer ausspielen, um Gottes Willen. Punkt an dieser Stelle. Nehmen wir uns mal noch Zeit, wie ich es eingangs auch angekündigt hatte, für ein paar Fragen von Hörerinnen bzw. Hörern. Wir fangen an mit Linus Pfeil aus Heidelberg. Er schreibt Folgendes. Bis Sommer letzten Jahres spielte die Wagner-Truppe eine erhebliche Rolle in der Ukraine. Spätestens seit dem Tod Prigoschins höre ich von Wagner gar nichts mehr. Ich frage mich, was mittlerweile aus den verbliebenen Wagner-Kämpfern geworden ist und ob die Truppe in irgendeiner Form noch relevant für Russland ist, zum Beispiel in Afrika. Es scheint zumindest so, als hätte der Rückzug Wagners rückblickend keine nennenswerten Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg gehabt, obwohl sie doch lange Zeit eine große Rolle gespielt haben. Zitat Ende.
Also die Wagner-Truppe, so wie wir sie im letzten Frühsommer 2023 insbesondere kennenlernen mussten, in der Schlacht von Bachmut beispielsweise, die gibt es so nicht mehr. Sie ist zersplittert, Teile sind in Belarus, helfen dort bei der Ausbildung weißrussischer Soldaten. Andere sind in die russischen Streitkräfte gegangen, sind dort eingegliedert worden. Andere sind in Afrika unter Führung des russischen Verteidigungsministeriums eingesetzt. Wieder andere haben sich dem Kadyrov und seinen tschetschenischen Milizen angeschlossen. Und andere haben die Gruppe verlassen. Sie sind bis auf Weiteres als geschlossene Gruppe kein Faktor mehr in diesem Krieg, mischen aber in anderen Bereichen, gerade in Afrika, durchaus weiter mit.
Und weil wir gerade bei Privatarmeen sind, dann hier noch eine Frage von Matthias. Zitat: Heute bin ich auf die firmeneigene Armee des Gazprom-Konzerns gestoßen. In diesem Konzern ist Gerhard Schröder, Aufsichtsratschef. Meine Frage dazu: Warum wird so wenig darüber berichtet? Diese Privatarmee ist laut meiner Kenntnis in der Ukraine in Kampfhandlungen verwickelt. Da Gerhard Schröder diese hohe Position bekleidet, liegt es nahe, dass er das billigt und im Prinzip selbst am Krieg beteiligt ist. Können Sie mich aufklären, wie man diesen Umstand einschätzen muss oder kann? Zitat Ende.
Ja, vielleicht vorweg ein paar Bemerkungen zu diesen Söldnergruppierungen, zu diesen privaten Sicherheitsfirmen. Da gibt es seit Kriegsbeginn einen Zuwachs von privaten Söldnergruppierungen, militärisch bewaffnet, die nach russischem Recht eigentlich unzulässig sind, häufig aber in einem Graubereich von Sicherheitskräften operieren. Und das ist im Fall von Gazprom wohl so. Es ist vom Kreml auch genehmigt worden, um die Anlagen von Gazprom zu schützen. Das ist die offizielle Version. Es handelt sich um mindestens drei Gruppierungen, die wahrscheinlich alle auch in der Ukraine operieren. Von einer Gruppierung ist es aber auch selbst dokumentiert worden. Es gibt ein Video aus dem Jahr 2023 im April, in dem sich Kämpfer der Gazprom-Gruppe Potok bei Putin über die Behandlung durch die Wagner-Söldner beklagen. Also da ist es dokumentiert. Was Herrn Bundeskanzler AD Schröder angeht, da möchte ich keine rechtliche Einschätzung vornehmen, wohl aber eine menschliche und politische. Also ich finde es unsäglich, was Herr Schröder von sich gibt. Ich finde es unsäglich, dass er nach wie vor darauf hinweist, dass er ein Freund Putins ist. Das kann ich nicht nachvollziehen, das kann ich nicht verstehen.
Daniel Wolle, hier aus Leipzig, der hat eine, wie er schreibt, Frage, die eher ökonomischer Natur ist. Er hofft aber, dass Sie, Herr Bühler, dennoch aus eigener Erfahrung dazu etwas sagen können. Ich lese kurz vor. Wenn SicherheitsexpertInnen über einen möglichen russischen Angriff auf einen NATO-Staat in 5 bis 10 Jahren sprechen, dann wird meistens auf Putins Imperialismus und die Historie verwiesen, in der er nach öffentlichen Dementis immer neue und größere Konflikte geschürt hat. Kann man zusätzlich zu diesem Argument nicht die Frage stellen, ob ein Land wie Russland, dass ein Drittel des Haushalts für sein Militär ausgibt, nicht grundsätzlich sehr schwer vom Pfad der Kriegswirtschaft wieder abkommt? Die militärisch-industrielle Lobby dürfte einen Einfluss gewonnen haben. Es gelten nach wie vor sehr harte Sanktionen. Viele kluge Köpfe aus den Bereichen der Zukunftstechnologien haben meines Wissens das Land bereits verlassen. Zitat Ende.
Ja, letzteres stimmt. Aber die Kriegswirtschaft, die Sie ansprechen, ist ja Teil des politischen Systems und Folge der politischen Zielsetzungen auch dieses Systems. Das russische Volk erträgt dieses System, obwohl es wie andere Völker auch sicher andere Bedürfnisse hätte, als so ein repressives System zu ertragen, wo sie in vielerlei Hinsicht vom System unterdrückt und ausgebeutet werden. Viele in Russland sind gemäß den Russen, die im Westen leben, gegen den Krieg, aber für Putin. Also ihm persönlich hat dieser paradoxe Gegensatz bisher nicht geschadet, offensichtlich. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Aber das ist natürlich auch Ergebnis der Repressionen und Strafandrohungen, die in den letzten beiden Jahren verschärft worden sind. Die, die gehen konnten, haben Russland tatsächlich zu Hunderttausenden verlassen. Bereits während der Teilmobilmachung im Jahr 2022 ist das ja besonders deutlich geworden. Putin richtet seine Herrschaft auf einen langen Krieg aus, der nicht durch einen Waffenstillstand oder eine notwendige Kapitulation der Ukraine, wenn die Unterstützung des Westens, insbesondere der USA, ausbleiben sollte, beendet wird.
Zum russischen Präsidenten an dieser Stelle vielleicht noch eine Hörerfrage, und zwar von André Ostendorf. Ihm geht es um die Berichterstattung in den Medien. Deswegen richtet er die Frage auch zunächst ausnahmsweise mal an mich. Ich zitiere: Warum wird Putin in den Medien immer noch als Präsident bezeichnet? Hat das was mit journalistischer Etikette zu tun, weil er sich selbst so bezeichnet, oder damit, dass Russland mit seinen Wahlen zumindest versucht, den Anschein von Demokratie zu wahren? Kein Journalist würde doch auf die Idee kommen, Kim Jong-un als Präsidenten Nordkoreas zu betiteln. Zitat Ende. Ja, lieber Herr Ostendorf, ich könnte jetzt mal spitzfindig antworten, kommt keiner auf die Idee in Sachen Nordkorea, weil Kim da auch gar nicht Präsident ist. Er nennt sich, glaube ich, oberster Führer oder so ähnlich. Aber jetzt zu Ihrer Frage, weil Putin nun mal diese Funktion hat. Ne? Die heißt auch ganz offiziell so, Präsident der Russischen Föderation. Und damit ist ja auch keine Wertung verbunden. Man nimmt ab und zu Synonyme wie Staatschef oder so. Und es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wo man ihn mit einer Bezeichnung versehen muss. Also in den Nachrichten, wie Tagesschau oder bei uns in den Meldungen im Radio zur vollen und zur halben Stunde. Da wird man sehr wertfrei formulieren. Wahrscheinlich meist Präsident, wenn es dann andere Formate sind, auch so Meinungsformate, dann hängt das sicher vom Format ab und auch von der jeweiligen Handschrift des Autors oder der Autorin. Da wird dann die Bezeichnung, weiß nicht, von Diktator oder Stimmer bis hin zu Präsident reichen. Das von mir, Herr Bühler, Sie sagen ja auch immer noch Präsident Putin. Warum machen Sie es?
Naja, aus denselben Gründen wie Sie auch. Präsident Putin ist in meinen Augen zwar ein Kriegsverbrecher, der sein Land und sein Volk in jeder Hinsicht ungerechtfertigten Krieg geführt hat, aber auch dann bleibt er Präsident der Russischen Föderation. Er wurde ja gerade mit 88% der Stimmen der über 100 Millionen wahlberechtigten russischen Wähler wiedergewählt. Und ich fürchte, wir werden ihn noch Jahre Präsident nennen müssen.
David Fasmer hat eine Frage zur vorletzten Folge. Da ging es unter anderem um die Idee, die Waffenlieferungen an die Ukraine künftig von der NATO koordinieren zu lassen. Zitat: Bezüglich einer Koordination durch die NATO leuchten mir die Pro-Argumente von Herrn Bühler ein, vor allem wegen der vorhandenen Kompetenz in der NATO. Allerdings möchte ich einwerfen, dass einige Staaten, in Klammern Ungarn, Türkei, nicht vertrauenswürdig sind, was die Geheimhaltung von Informationen betrifft. Überwiegt Ihrer Meinung nach eine gemeinsame Koordination den Nachteil einer schlechteren Geheimhaltung, oder würde sich nicht viel ändern, weil sowieso schon ständig Informationen geleakt werden? Zitat Ende.
Also soweit würde ich nicht gehen, dass ich Bündnispartnern vorwerfe, dass sie das Gebot der Geheimhaltung nicht einhalten. Eins ist aber richtig, die Stärke eines Bündnisses besteht darin, dass wir den Zusammenhalt, die Kohäsion der Staaten des Bündnisses immer als das entscheidende Kriterium ansehen. Also wir als Militärs bezeichnen das im Englischen als den politischen Center of Gravity der NATO und fordern ihn auch von unserer politischen Leitung in der NATO auch ein. Zusammenhalt macht uns stärker. Wenn wir den politischen Zusammenhalt verlieren, dann macht es uns schwächer, mit unmittelbaren Folgen auf die notwendige militärische Zusammenarbeitsfähigkeit. Das ist also der Idealzustand. Aber wir leben nicht in einer idealen Welt. Also oft genug erleben wir, dass wir Kontroversen unter den Partnern haben, dass diese Kontroversen innenpolitische Antriebe haben, selbst bei uns in Deutschland. Da müssen wir also gar nicht in andere Länder schauen. Da tut sich ein autokratisches System wie Russland leichter als ein Bündnis von 32 demokratischen und selbstständigen Staaten. Dennoch ist natürlich, wem sage ich das, da sind wir uns ja alle einig, ist Demokratie ein Wert schlechthin. Und deshalb muss man auch zuweilen mit solchen Kontroversen leben, auch wenn sie dem Zusammenhalt schaden. Ja, man muss auch solche Mängel bis zu einem bestimmten Maße in Kauf nehmen, um international in einem Bündnis erfolgreich zu sein. Und das habe ich jetzt ein bisschen allgemein beantwortet. Und damit meine ich nicht Geheiminformationen. Das möchte ich nahezu ausschließen, dass tatsächlich Geheiminformationen auch weitergegeben werden. Aber es genügt ja schon, wenn Kontroversen im Vorfeld von Konferenzen beispielsweise in Paris geführt werden, als der slowakische Präsident da die Agenda von Präsident Macron schon kommentiert hat, bevor überhaupt die Tagung stattgefunden hat. Beispielsweise solche Dinge meine ich damit.
Alexander Gutheil hat uns auch geschrieben, und zwar folgendes Zitat: Wann ist ein Krieg verloren und wer hat das Recht, das einzuräumen? Immer wieder wird verwiesen auf die Parole, nur die Ukraine selbst entscheidet, wann sie zu Verhandlungen bereit ist. Aber ist das so einfach, wie es sich anhört? Wer ist die Ukraine, ihre Regierung? Ist der gezahlte und ständig steigende Preis an Tod und Elend dafür verantwortlich, dass ein Zurück, ein Abbrechen, ein Aufgeben nicht mehr möglich ist, da Gesichtsverlust und moralisch-ethische Schuldenlast von jedem Einzelnen der wegweisend Beteiligten als vernichtend antizipiert werden könnte, wird hier vielleicht ein verantwortungsvergessenes All-In-Spiel betrieben. Zitat Ende. Also ich habe so verstanden, dass für ihn die Frage ist, ob es nicht einen Punkt gibt, an dem beispielsweise Selenskyj meint, nicht mehr zurück zu können, weil er sich sagt, also jetzt haben wir schon so und so viele Tote zu beklagen. Wenn ich jetzt den Russen anbiete zu verhandeln, ihnen vielleicht den Donbass und die Krim gebe, wie will ich denn rechtfertigen, dass ich das nicht schon viel früher getan habe? Also so zumindest mein Verständnis der Frage von Herrn Gutheil.
Also wie wir wissen, ist die Ukraine ja ein demokratisch verfasster Staat. Es besteht ja nicht alleine aus Selenskyj. Da gibt es die gewählten Vertreter im Parlament, in der Regierung, da gibt es die unabhängige Justiz, da gibt es die Bevölkerung. Die Ukraine ist kein autokratischer Staat, in dem nur einer das Sagen hat. Da können Sie exemplarisch jetzt die monatelangen Diskussionen beispielsweise über die Ausgestaltung der Wehrpflicht sehen, die ja keineswegs von Selenskyj dort aufoktroyiert worden ist, sondern wo er geduldig abgewartet hat, bis das Parlament endlich zu einem Beschluss eines Gesetzes gekommen ist. Die gewählten Repräsentanten der Ukraine haben sich mit Beginn des Angriffskrieges mit großer Zustimmung der Bevölkerung dafür entschieden, von ihrem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch zu machen. Sie haben sich dafür entschieden, als unabhängiger, souveräner Staat zu überleben. Sie haben sich dafür entschieden, nicht in einem System von Unfreiheit und Repression zu leben. Ja, das Dilemma ist natürlich, dass eine solche Entscheidung auch dazu führt, man kann nicht das eine wollen, um dann das andere nicht ertragen zu können, wenn es tatsächlich auf einen zukommt. Das ist das Dilemma, mit dem man bei einer solchen Entscheidung leben muss. Und das ist schwer. Das ist angesichts des unermesslichen Leids häufig auch, des persönlichen Leids in den Familien, ist das unglaublich schwer. Aber ich denke, wenn ich all die Korrespondentenberichte mir anschaue, wenn ich das anhöre, was ich selbst aus der Ukraine höre, dann ist der Rückhalt für die gewählten Vertreter nach wie vor hoch. Und vielleicht letzter Gedanke, es ist auch nicht so, dass die Ukraine nie Verhandlungsbereitschaft gezeigt hat. Das hat sie ja bereits kurz nach Angriffsbeginn gesagt, in Person des Präsidenten, der gesagt hat, man kann über die NATO reden, man kann über die Krim, die Oblaste Luhansk, Donetsk, sogar über die Krim reden. Und die Ukraine ist ja bis heute verhandlungsbereit, allerdings mit der klaren Bedingung, dass der Aggressor seine Angriffe einstellt und seine Truppen auch zurückzieht. Und vor diesem Hintergrund kommt es ja im Mitte Juni jetzt zu dieser Friedenskonferenz in der Schweiz, in der Russland angeblich nicht eingeladen worden ist. Die Schweizer was anderes sagen, sie wären eingeladen gewesen. Die Russen sagen dann wieder, ja, wir kommen, auch wenn wir eingeladen werden, kommen wir nicht, weil wir uns nicht die Agenda bestimmen lassen von der Ukraine. auf diesem Stand ist die Diskussion, was Verhandlungsbereitschaft angeht heute.
Aber es wird ja da über ein Papier diskutiert, das ja, das weiß man doch eigentlich, was nicht die Grundlage der Verhandlungen sein wird. Letztlich, also das sind die Grundlagen der Ukraine, die sie, Forderungen der Ukraine, die sie stellen wird. Und wenn es dann irgendwann zu Gesprächen kommen sollte, dann glaube ich nicht, dass sozusagen dieses Papier tatsächlich die Grundlage sein kann.
Ja, aber Moment, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass der Schweizer Außenminister auch ganz klar gesagt hat, das ist ein Vorschlag und es sollen auch andere Vorschläge diskutiert werden. Er hat namentlich China genannt. Also es ist durchaus so, dass dort ein breites Spektrum an Vorschlägen diskutiert und sondiert werden soll, in welche Richtung man in der einen oder anderen Sachverhalt dann auch gehen will.
Angeblich ist auch ein Vermittlungsvorschlag von Erdogan bei beiden Seiten mittlerweile angekommen, also in Moskau und in Kiew, wie man aus dem Krieg herauskommen könnte. Wir können uns ja mal vornehmen, am Dienstag nächste Woche, beziehungsweise für die Mittwochfolge, darüber ein bisschen ausführlicher zu reden. Dann die Frage von Alexander Hofmann noch, Herr Bühler. Momentan laufen sehr viele TV-Dokumentationen zum Thema NATO im deutschen Fernsehen. Alle haben einen großen Tenor. Ohne die USA wäre die NATO und damit natürlich auch Deutschland nicht verteidigungsfähig gegen Russland oder gegen eine zukünftige Russland-China-Koalition. Mit der nahenden Trump-Wiederwahl in den USA ist die Wahrscheinlichkeit ja nun sehr groß geworden, dass die NATO und damit auch Deutschland bald ohne die USA auskommen müssen, also nicht mehr verteidigungsfähig sein werden. Ich frage mich nun, ob denn nicht in der Verfassung, im Grundgesetz, im Deutschen, die Verteidigungsfähigkeit festgeschrieben ist und wenn ja, warum wir diese von einem anderen Land abhängig machen, in unserem Fall von den USA, denn eigentlich müsste die Bundesrepublik doch selbst und eigenständig verteidigungsfähig sein oder etwa nicht? Fragezeichen, Zitat Ende.
Also Ihre Frage basiert ja auf der These, dass wir bei einer Wiederwahl von Trump bald ohne die USA auskommen müssen. Das halte ich nicht für bewiesen. Sollte wirklich eine Wiederwahl von Trump kommen, kann sich die zweite Amtszeit ganz anders darstellen als die erste. Aber auch das, muss ich zugeben, ist nicht bewiesen. Das werden wir erst sehen und das werden wir erst wissen, wenn es soweit ist. Aber grundsätzlich zu Ihrer Frage, die Bündnisse, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, haben sich für uns in Europa insbesondere als friedensstiftend dargestellt. Ich meine damit die NATO und die Europäische Union. Die Bündnisse haben dazu geführt, dass wir vom Prinzip des Nationalstaats Abstand genommen haben, das uns in zwei unsägliche Weltkriege geführt hat. Dazu kommt der Gedanke, dass nicht jeder Staat alles haben muss, dass wir strukturell so verknüpft sind, dass ein aufbrechendes Bündnis auch schwierig sein wird. Und drittens ist es eben ressourcensparend, wenn man die Armeen des Bündnisses in einem gemeinsamen Ansatz betrachtet und so aufstellt, dass nicht jeder nach allem streben muss und man die gemeinsamen Ressourcen dann auch gemeinsam nutzt.
Okay, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Auch heute wieder herzliches Dankeschön für Ihr nach wie vor großes Interesse. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, Lobkritik, dann werden Sie all das am besten los unter general@mdraktuell.de oder Sie rufen an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, unsere nächste Podcast-Folge, die kann leider erst am kommenden Mittwoch erscheinen. Dienstagabend nehmen wir auf. Veröffentlichung geht aber erst Mittwoch. Bis dahin haben Sie ein feines Wochenende und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstagabend.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.